Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren im Kepler-Salon. Hören Sie mich? Hört jeder? Ja? Ist die Akustik halbwegs akzeptabel? Ja, wunderbar. Nochmal herzlich willkommen hier heute beim Abschied von der Privatsphäre. Es wird begrüßt und gleich verabschiedet. Ja, begrüßen dürfen wir auch wenn er nicht her sieht, unser Mann vom Kanzel. Er steht hinten an der Bar, wenn Sie Durst haben. Er ist die ganze Zeit hier heute anwesend und man kann sich etwas bei ihm holen. Ich darf auch, bevor wir beginnen, noch kurz auf das Gästebuch hinweisen. Das befindet sich gleich hinter dem Herrn mit dem weißen Leibau. Genau da liegt es. Wer hineinschreiben möchte, tun Sie sich bitte keinen Zwang an. Zum Ablauf darf ich auch noch sagen, dass die heutige Veranstaltung, so wie alle im Kepler-Salon, aufgezeichnet wird, akustisch. Und die Bitte, die sich daran anschließt, ist, wenn Sie hernach bei der Diskussion eine Frage stellen oder einen Diskussionsbeitrag abgeben wollen, dann bitte so lange zu warten, bis das fliegende Mikrofon bei Ihnen anlangt, sonst haben wir Ihre Frage natürlich nicht auf Band. Ja, unser heutiger Vortrag, Abschied von der Privatsphäre zur Technologie und Sozialpsychologie des gläsernen Menschen, klingt furchtbar kompliziert, soll es aber nicht sein, zumindest versprechen wir das unsere heutigen Gäste, und das sind zu meiner linken Hand Magistra Rima Aschur. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz der Johannes Kepler Universität in Linz. Sie beschäftigt sich mit sozialer Kompetenz in der computervermittelten Kommunikation und hält zu diesem Thema seit 2008 Seminare, Workshops und Vorträge. Herzlich willkommen heute. Zu meiner Rechten sitzt Michael Krieger. Er hat Wirtschaftsinformatik an der JKU in Linz studiert. Seit 4 Jahren ist er Angestellter der RISC Software GmbH, eine Tochterfirma der Johannes Kepler Universität Linz und der Upper Austrian Research GmbH. Zudem ist er operativer Leiter der Austrian Grid, des Austria Grid Entwicklungszentrums, und seit 1,5 Jahren leitet Michael Krieger auch den Bereich Parallel Computing bei RISC. Herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur bei den Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich heute, Ihr Gastgeber zu sein. Ja, bevor wir es jetzt wirklich angehen, noch eine Bitte, vergessen Sie nicht, Ihr Handy nach der Veranstaltung wieder einzuschalten. Ganz, ganz wichtig. Pfeift es ein wenig.
Ich rutsche ein bisschen weg.
Jetzt so haben wir Rückkopplungen, passt auch zu unserem Thema. Ja, ich darf bitten, Herr Krieger, Sie wollten beginnen, danach gleich die Frau Aschur. Euer Freund, bitte mir einen Vortrag, danach diskutieren wir.
Genau, gleich zum Thema Handys. Wir würden Sie bitten, falls Sie keinen sehr dringenden Anruf erwarten, schalten Sie das Handy am besten gleich einmal ganz aus und schauen Sie mal, wie Sie sich dabei fühlen, wenn das Handy wirklich komplett abgedreht ist. Ja, das wäre unser Bitte für den Anfang vom Vortrag und
ja. Frau Schur, bitte.
Dankeschön. Dann starten wir gleich los. Unser Thema ist Privacy, Privatsphäre, und der Ausgangspunkt, warum wir dieses Thema hier vorgeschlagen haben oder auch gerne vortragen wollten, war eigentlich ursprünglich eine Änderung der Privatsphäre-Einstellungen auf der Online-Plattform Facebook Ende letzten Jahres, wo auf einmal Facebook die Standardeinstellungen so verändert hat, dass das, was vorher zum Beispiel standardmäßig nur unseren Freunden gezeigt wurde, plötzlich von einem Tag auf den anderen im gesamten World Wide Web zu finden war. Und auf die Frage hinauf in einem Interview, warum Facebook das gemacht hat, wie sie darauf gekommen sind, hat Mark Zuckerberg, der Gründer und Geschäftsführer von Facebook, geantwortet: "We decided that these would be the social norms now and we just went for it." Also wir haben entschieden, dass das jetzt die sozialen Normen wären und haben die Änderungen einfach durchgeführt. Das ist für uns der Anlass zu fragen, inwieweit hat tatsächlich ein Wandel von Normen und Verhalten in Bezug auf Verständnis für Privatsphäre stattgefunden, und wir möchten uns das aus 2 Perspektiven anschauen, nämlich welche Rolle spielt dabei die Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien Und der andere Aspekt, den wir anschauen wollen, ist, wie verhalten sich Menschen, wenn sie vor dem Computer sitzen und über das Internet miteinander kommunizieren. Also die Sozialpsychologie der Nutzung des Internets. Vorweg möchte ich aber kurz ein bisschen darauf eingehen, was ist unter Privatsphäre überhaupt zu verstehen. Laut Privacy International, einer Organisation bzw. einem Bericht, den sie im Jahr 2006 herausgegeben haben, umfasst Privacy 4 Aspekte. Es gibt sicherlich eine Reihe anderer Definitionen, aber ich denke, diese hier ist doch relativ anschaulich. Zum einen umfasst Privacy die informationelle Privatsphäre, oft auch einfach Datenschutz genannt. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben oder dass wir Privatsphäre auch auffassen, dass wir unsere eigenen personenbezogenen Daten unter Kontrolle haben, dass wir entscheiden können, wer darf die haben, wer darf sie wie nutzen. Natürlich, und das trifft auf alle Aspekte zu, sind diese Dinge auch rechtlich begrenzt. Also einerseits sind sie uns rechtlich garantiert und andererseits auch in gewissen Situationen begrenzt, sodass der Staat sich zum Beispiel über das Meldegesetz das Recht holt, hier ohne unsere Zustimmung im Grunde natürlich auch Daten über uns zu holen. Ein typisches Beispiel, das viele Menschen auch wirklich, wo sie sich wirklich dafür entscheiden, ist, wenn wir uns ein neues Handy kaufen, das klingt nicht so gut, finde ich hier die Akustik, also wenn wir uns ein neues Handy kaufen, üblicherweise füllen wir ein Formular aus und da können wir auswählen, dass wir eine Geheimnummer haben möchten. Das verstehen sehr viele Menschen unter Privatsphäre, dass sie in keinem öffentlichen Telefonbuch auffindbar sind und dass sie dann sozusagen einfach jeder anrufen kann. Ein weiterer Aspekt, eine weitere Dimension der Privatsphäre ist der Schutz des Körpers oder die Privatsphäre des Körpers. Wir betrachten selbstverständlich unseren eigenen Körper als unsere Privatsphäre. Und das betrifft auch so Dinge wie, dass wir entscheiden möchten, ob wir eine Spritze oder eine Impfung bekommen oder nicht. Und das dürfen wir auch entscheiden. Also solange wir nicht in Lebensgefahr schweben, dürfen die Ärzte auch nicht einfach mit uns machen, was wir wollen. Aber das geht natürlich weiter, dass sozusagen wir nicht zu Tests, Gentests oder Ähnlichem gezwungen werden dürfen. Das wäre also die Privatsphäre des Körpers. Dann haben wir die Privatsphäre in Bezug auf die Kommunikation, auch Kommunikationsgeheimnis genannt. Das umfasst unser Verständnis, dass wenn wir mit einer anderen Person oder auch einer Gruppe kommunizieren, dass das, was wir hier sagen zu anderen Personen oder zu mehreren Personen, mal eine Kommunikation innerhalb dieser Gruppe ist und nicht nach außen geht. Es gibt natürlich Situationen, wo wir uns auch bewusst sind, dass das nach außen geht oder wo wir das auch wünschen. Das Kommunikationsgeheimnis umfasst zum Beispiel solche Dinge wie das Briefgeheimnis. Also wenn ein Brief an uns adressiert ist, dann gehen wir auch davon aus, dass wir den ungeöffnet erhalten. Und das ist uns auch rechtlich so zugesichert. Wiederum hier natürlich unter bestimmten Umständen kann die Polizei unsere Post öffnen, wenn sie dazu zum Beispiel eine richterliche Verfügung hat. Und schließlich gibt es die territoriale Privatsphäre bzw. die Unverletzlichkeit des Territoriums, zum Beispiel unsere eigene Wohnung. Da darf die Polizei auch nicht einfach reingehen, es sei denn, sie hat einen richterlich verfügten Untersuchungsbefehl. Aber auch wenn Sie denken an den Arbeitsplatz, da fühlen wir durchaus so etwas wie eine Privatsphäre rund um unseren unmittelbaren Arbeitsbereich. Wir haben es zum Beispiel nicht ganz so gern, wenn uns jemand über die Schultern schaut, was wir gerade in den Computer eintippen. Also hier gibt es auch so ein Gefühl wie Privatsphäre. Und recht anschaulich lässt sich das verdeutlichen durch die Hecke um den Garten. Sehr viele Menschen, die ein Eigenheim haben, entscheiden sich für einen Zaun oder eine Hecke, sodass nicht jeder gleich in den Garten hineinsieht. Vielleicht noch üblicher ist, dass man halt Vorhänge hat, damit nicht jeder in die Wohnung hineinsieht. So zeigen wir auch oder schützen wir auch unser Territorium. Sehr wichtig, wenn man über das Thema Privatsphäre spricht, ist immer zu sehen und zu verstehen, dass Privatsphäre für jeden Menschen eine andere Grenze hat oder eine andere Reichweite. Für manche Menschen ist etwas Privatsphäre, was für andere legitim öffentlicher Raum ist. Und sie haben hier sicherlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Und ich denke, das ist immer wichtig zu bedenken, dass manche Menschen sich wohler fühlen in Öffentlichkeit, andere weniger, manche mehr preisgeben wollen, andere weniger. Hier noch ein paar Beispiele, was man unter Verletzung der Privatsphäre verstehen könnte. Heftig diskutiert sind die Videoüberwachungen im öffentlichen Raum. Für manche völlig legitim, für andere ein massives Eindringen in die Privatsphäre.
Vielleicht üblicher, dass wir das als Übergriff verstehen, ist, wenn jemand einfach mitlauscht, wenn wir mit jemand anderem reden. Oder die schön gewachsene Hecke mit dem Foto, mit der Kamera durchbricht sozusagen und Fotos aufnimmt oder sich in einer Hecke versteckt, Paparazzi-mäßig. Oder, und das denke ich ist für die meisten ein massiver Übergriff in die Privatsphäre, ist, wenn der Ex-Freund oder die Ex-Freundin nach Ende der Beziehung das Video, also intime Video aus dem Schlafzimmer online zur Verfügung stellt. So passiert bei Paris Hilton, bekannt geworden als Video unter dem Namen One Night in Paris. Sehr häufig beginnen und oder enden Diskussionen zum Thema Privatsphäre mit der Aussage, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Ich möchte ganz kurz auf diese Aussage eingehen, dass diese Aussage sich immer auf immer zwangsläufig eine ahistorische Perspektive hat. Das heißt, nicht berücksichtigt wird, was morgen in ein paar Wochen, ein paar Monaten oder Jahren passiert. Und wir werden das später im Verlauf des Vortrags noch hören, dass was wir heute an Daten im Internet zur Verfügung stellen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die jemals wieder verschwinden. Das heißt, wenn wir nicht daran denken, was mit diesen Daten auch in Zukunft passiert, dann ist das vermutlich eher zu unserem Schaden, denn wir können nicht immer davon ausgehen, dass die politischen Bedingungen, die rechtlichen Bedingungen genauso bleiben, wie sie heute sind. Und ich möchte hier ein bisschen nur ganz wenige Beispiele aus der Geschichte auch geben, was mit Daten gemacht wurde. Ganz allgemein ist zu sagen, dass Diktaturen und Überwachungsstaaten natürlich immer als Grundlage ihrer Repressalien Daten verwendet haben, personenbezogene Daten. Und das Beispiel, das ich bringen möchte, ist die Judenverfolgung im Dritten Reich. Hat sich natürlich darauf geschützt, dass man Daten darüber hatte, welche Religionszugehörigkeit die Bürgerinnen und Bürger haben. Zum Beispiel gab es Volkszählungen im Jahr 1933 und 1939, wo unter anderem die Religionszugehörigkeit erhoben wurde und das als Basis verwendet wurde. Eine andere Datensammlung war natürlich der Ahnenpass, beziehungsweise der Ahnenpass wurde wiederum auf Daten gestützt aus Standesämtern und aus den Kirchen. Und ein interessantes und sehr trauriges Beispiel stammt aus den Niederlanden, die auch in den 1930er Jahren eine umfassende Volkszählung gemacht haben und ein Register angelegt haben ihrer gesamten Bevölkerung und hier eben unter anderem die Religionszugehörigkeit mit drinnen hatten. Und als dann die Deutschen einmarschiert sind, haben sie natürlich Zugriff zu diesem ausgezeichneten Datenmaterial gehabt. Und eine der Folgen davon ist, dass der Anteil der ermordeten Juden in den Niederlanden der höchste in ganz Europa war in dieser Zeit, weil es eben so eine exzellente Datensammlung gegeben hat in den Niederlanden. Anders natürlich, wenn man 1939 in Österreich gefragt wurde, sind Sie Jude oder nicht, wenn man es irgendwie vermeiden konnte, wird man geantwortet haben, nein. Wenn man aber in einer guten Zeit sozusagen, wo das nichts Gefährliches war, gefragt wurde, dann hat man halt gesagt, ja, natürlich. Und später hat es dann Folgen gehabt, die konnte man nicht absehen. Ja, damit bin ich mit der Einführung zum Thema, was ist Privatsphäre, was können wir darunter verstehen, mal am Ende und gebe jetzt weiter an meinen Kollegen Michael Krieger, der ein bisschen dazu ausführen wird, was die Technologie dazu beiträgt, wie unsere Daten verwendet werden.
Dankeschön. Nächste Folie, bitte.
Ich möchte einen kurzen Überblick geben über den technologischen Wandel im Laufe der Zeit, und zwar nicht über einen großen Zeitraum, sondern eigentlich nur über die letzten 30 Jahre. In den letzten 30 Jahren hat sich sehr viel verändert. Ich sehe es ja auch ein Großteil des Publikums älter als 30 Jahre. Früher war es so, wenn man in einer Dorfgemeinschaft gewohnt hat, hat man innerhalb dieser Dorfgemeinschaft oder in einer kleineren Gemeinschaft gibt man gern persönlich von Angesicht zu Angesicht die Daten weiter, persönliche Daten, persönliche Informationen. Am Stammtisch werden Daten ausgetauscht. In Österreich, wenn am Sonntag zur Kirche gegangen wird, wird vor der Kirche oder nach der Kirche miteinander geredet und es werden Daten ausgetauscht. Prinzipiell aber hat sich die Art der Kommunikation und die Gesellschaftsstruktur in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert. Und technologische Entwicklungen haben in den letzten 30 Jahren die Kommunikation sehr stark revolutioniert. Insbesondere in den letzten 10 bis 15 Jahren ist dann durch das World Wide Web ein Trend entstanden, dass man im Internet seine Daten einfach präsentiert, sich selbst präsentiert. Und dieses Netzwerk an Daten ist über die Jahre natürlich sehr stark angewachsen. Wenn wir jetzt einmal so eine repräsentative Umfrage machen, wer schreibt heute noch handgeschriebene Briefe? Okay. Wer verwendet kein Mobiltelefon? Okay. Wer hat keinen Computer? Wer hat keinen Internetanschluss zu Hause? Okay. Wer hat noch nie ein E-Mail verschickt? Wie Sie sehen, haben die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien in unserer Gesellschaft sehr starken Einzug gehalten und haben natürlich auch das Leben sehr stark vereinfacht. Es werden Briefe elektronisch verschickt, man liest online die Zeitung. Ja, macht man doch, oder? Man verschickt Fotos, man stellt Fotos online, man schaut sich Videos online an. Die ganze private oder ein Großteil der privaten Kommunikation, besonders mit entfernten Bekannten, basiert großteils auf elektronischer Basis. Aber nicht nur diese private Kommunikation, auch die geschäftliche Kommunikation hat sich sehr stark in den elektronischen Bereich verlegt. Also es werden wirklich Geschäftsdaten elektronisch ausgetauscht, es werden Lohnbescheide elektronisch versendet, es werden Steuerinformationen elektronisch versendet, es werden Gesundheitsdaten verschickt, Werbedaten gesendet und Benutzerprofile angelegt, man kauft elektronisch ein und noch vieles, vieles mehr. Und diese ganzen Daten werden eben elektronisch gespeichert, verarbeitet, analysiert, ausgewertet und auch verkauft. Die Frage ist, haben Sie eine Ahnung, was für Daten Sie jeden Tag weitergeben, was für Daten die Technologien, die Sie verwenden, wirklich sammeln und was die Entwickler hinter diesen Technologien sich wirklich dabei gedacht haben? Also es ist so, dass man prinzipiell, wenn man jetzt mal im Internet über irgendwelche Suchmaschinen Informationen über Personen auf jeden Fall sucht, erhält man relativ viel Informationen. Also man weiß relativ schnell sehr viel über eine Person. Aber dennoch ist die Welt nicht zum Dorf geworden, sondern es ist nur ein großer Unterschied. Weil es kennt eben nicht jeder jeden, wie in einem Dorf, sondern man kennt oft viele, besonders die Unternehmen und die Einrichtungen, die Daten sammeln, die kennt man eigentlich gar nicht. Wissen Sie zum Beispiel wirklich genaue Details über die Personen, die hinter Google stehen oder die hinter Microsoft stehen, hinter Facebook stehen? Dennoch wissen diese Personen sehr viel über Sie. Und ich möchte jetzt drei Technologien im Wandel der Zeit kurz genauer betrachten, damit Sie einen Einblick bekommen, was eigentlich da dahinter steckt. Das erste Beispiel ist E-Mail. Wer kennt das nicht? Der elektronische Brief. E-Mail hat eindeutig die Kommunikation in den letzten 30 Jahren revolutioniert. E-Mail gibt es schon prinzipiell seit 40 Jahren. Spezifiziert ist es, wie E-Mails übertragen werden vor 30 Jahren. Also die Art und Weise, wie E-Mails versendet werden, gibt es seit 30 Jahren. In diesen 30 Jahren hat sich aber die darunterliegende Technologie, also die Netzwerkstruktur und die Anzahl der Personen, die diese Technologie nutzen, sehr stark verändert. Und dennoch verwenden wir eine Technologie, die 30 Jahre alt ist. Und man verschickt mit E-Mail eigentlich alles, was man so hat. Man verschickt persönliche Fotos, man verschickt irgendwelche Dokumente privat oder geschäftlich, man verschickt irgendwelche Kalkulationen, die man gemacht hat, und man verschickt irgendwelche Präsentationen oder auch Videos. Technologisch gesehen aber ähnelt E-Mail nicht so sehr einem Brief, sondern eher einer Postkarte. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail verschicken, ist es Klartext und jeder, außer Sie machen im Vorhinein gewisse Sicherheitsmaßnahmen und verschlüsseln das, was auf dieser Postkarte in der E-Mail drin steht. Jede Station zwischen Sender und Empfänger kann im Klartext mitlesen, was in dieser E-Mail drin ist. Was natürlich auch seine Vorteile hat, so wird Spam-E-Mails werden erkannt oder andere Viren werden erkannt, die per E-Mail verschickt werden. Aber dennoch, man kann sich bei einer E-Mail wie bei einer Postkarte eigentlich nicht hundertprozentig sicher sein, wer ist der Absender, weil eigentlich ist nur der Empfänger relevant in dieser Art und Weise. Und der Inhalt selbst kann von jedem mitgelesen werden, aber zusätzlich könnte er auch noch manipuliert werden, theoretisch. So viel einmal zu E-Mail. Also nur einmal zum Nachdenken darüber, was man wirklich per E-Mail verschickt. Besonders aus der privaten Kommunikation geht es dann so weit, dass man auch im Geschäftlichen wirklich alles über E-Mail verschickt. Das reicht von irgendwelchen Verträgen, Angeboten, teilweise auch zu Gesundheitsdaten, Benutzerdaten, Passwörter, Kreditkarteninformationen etc. Ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ratsam, dass man das sowas per E-Mail verschickt. Wie gesagt, E-Mail kann man ungefähr gleichsetzen mit einer Postkarte. Nächste Technologie, die etwas jünger ist, das World Wide Web. Das World Wide Web selbst gibt es seit letztes Jahr, heuer sind es 20 Jahre. Vor 20 Jahren ist es am CERN entwickelt worden, die Technologie dahinter. Und funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Man öffnet den Webbrowser und dieser Webbrowser schickt eine Anfrage an einen Webserver und der Webserver antwortet zurück. Funktioniert ganz einfach, man hat dann seine Informationen. Wenn man vor dem Bildschirm sitzt, wirkt es so ähnlich wie beim Fernseher. Ist aber komplett anders, weil beim Fernseher weiß der Sender nicht, wer jetzt wirklich fernseht. Internet ist das ganz anders. Man schickt auch selbst Informationen mit. Man schickt seine Internetadresse mit, also die Internetadresse, über die auch Informationen über den Standort in einem gewissen Bereich zumindest ermittelt werden können. Man schickt weiters mit, was kommt als nächstes? welchen Browser man verwendet. Also ob man jetzt Safari verwendet, Firefox, Internet Explorer etc. Man schickt des Weiteren noch viel mehr Informationen mit über das Betriebssystem, was für Betriebssysteme verwendet. Man schickt Informationen mit, welche Bildschirmgröße man hat. Man schickt Informationen mit, was für zusätzliche Technologien man installiert hat, sogenannte Plugins, also mit was für, auf was für Art und Weise man sich Musikdateien anhören kann, Videos anschauen kann etc. Man schickt noch weiter mit gewisse IDs, wo über die Technologie dann festgestellt werden kann, ob ein Benutzer jetzt wirklich auf der Webseite war und was für Seiten sich dieser Benutzer angesehen hat. Darüber hinaus, was aber viele nicht wissen, wenn sie sich so eine Webseite anschauen und dann ist irgendwo ein Werbebanner. Dann funktioniert es oft nach folgendem Prinzip. Es gibt diesen Dienstanbieter, der die Webseite veröffentlicht, also der eigentliche Eigentümer der Webseite. Und der Browser, der Benutzer, stellt jetzt eine Anfrage an den Webserver. Der Webserver antwortet zurück und sagt, okay, ich möchte aber noch zusätzlich eine Werbung eingebunden haben. Und diese Werbung befindet sich aber bei einem ganz anderen Dienstanbieter. Und die Anfrage wird einfach weitergeleitet an den Werbeanbieter und der schickt die Werbung zurück. Über ausgeklügelte Technologien, die eigentlich ganz trivial sind, kann somit der Werbeanbieter mitverfolgen, welche einzelnen Webseiten auf einer bestimmten Webseite, welche Kategorien sich da jetzt ein Benutzer wirklich angesehen hat. Ist auch noch kein Problem. Man will ja damit Geld verdienen und muss somit zielgerichtete Werbung machen. Problematisch, aus meiner Sicht zumindest, oder zumindest zum Nachdenken darüber, wird es dann, wenn dieser Werbeanbieter nicht nur Werbeanbieter ist, sondern wenn dieser Werbeanbieter auf Millionen von Webseiten Werbung anbietet und darüber hinaus noch weitere Dienste anbietet, wie zum Beispiel, er betreibt eine Suchmaschine, die 90% der Menschen nutzen. Er entwickelt sein eigenes Betriebssystem, das auf über 90% der Rechner läuft. Oder Er entwickelt seine eigene Browser-Technologie, sodass Informationen vom Browser noch zusätzlich dem Werbeanbieter weiterhelfen. Oder er bietet E-Mail-Dienste an, sodass man einfach seine ganze Mailbox, seine ganzen E-Mails bei diesem Dienstanbieter erledigt. Oder er betreibt ein soziales Netzwerk. Oder er bietet einem die Möglichkeit, dass man zusätzlich noch alle seine Kontakte bei dem Werbeanbieter speichert. Oder seine Fotos bei diesem Werbeanbieter hinterlegt. Oder seine Dokumente bei dem Werbeanbieter hinterlegt. Oder er bietet Online-Kartenmaterial an, wo man sich wirklich anschauen kann, wo man in Zukunft hinfährt, wo man gerade ist, wo man über Satellitenfotos genau feststellen kann oder sich Entwicklungen rundherum anschauen kann und wirklich feststellen kann, wie die Gegend aussieht, wo man hinfährt. Oder er bietet Chatprogramme an, wo die ganze Kommunikation zwischen einem selbst und seinem Bekannten, Freundeskreis, Kollegenkreis mitprotokolliert wird. Oder er bietet die Möglichkeit an, dass man seine ganzen Termine über einen eigenen Dienst von diesem Dienstanbieter koordiniert. Oder entwickelt ein Betriebssystem für ein Mobiltelefon, sodass zielgerichtete Werbung aus dem Internet auch auf das Mobiltelefon übertragen werden kann und zusätzlich noch Informationen über die Mobiltelefone selbst ermittelt werden kann. Oder bietet auch die Möglichkeit an, dass man Gesundheitsdaten abspeichert. So zentral, dass man die Gesundheitsdaten dann Ärzten weitergeben kann. Wer weiß von Ihnen, dass Google prinzipiell all diese Dienste anbietet? Okay. Ein Unternehmen, nur eines von vielen Unternehmen, Microsoft genauso, große Konzerne versuchen einfach, dass sie die Werbung auch wirklich zielgerichtet an den Menschen bringen und brauchen dafür möglichst viel Informationen. Das heißt, die ganzen Daten wandern wirklich zu dem Dienstanbieter, der ein sehr detailliertes Profil von einzelnen Personen erstellen kann. Nachdem wir gerade bei den Mobiltelefonen waren und einige große Konzerne auch Mobiltelefone anbieten, auch das Betriebssystem dafür anbieten, möchte ich noch einen kurzen Blick auf die Technologie hinter Mobiltelefonen werfen. Mobiltelefone sind eine relativ, zumindest in der jetzigen Form, junge Technologie, die sich wirklich erst in den letzten 10 bis 15 Jahren ausgebreitet hat. Und es gibt viele Leute und sie entwickeln sich immer weiter. Das heißt, man kann jetzt wirklich am Mobiltelefon, am Handy schon wirklich alles erledigen, über Internet surfen, seine E-Mails verschicken, seine Freunde benachrichtigen über Online-Plattformen. Man kann Fotos machen damit und diese Fotos sofort mit Koordinaten versehen und irgendwo auf einer Plattform speichern, sodass gleich die ganzen Freunde alle diese Informationen sehen. Man kann bei gewissen Diensten kann man selbst auch wirklich angeben, okay, ich bin jetzt gerade hier, wer von meinen Freunden ist noch hier? Ich weiß nicht, ob irgendwer beim Kepler-Salon sowas da jetzt gerade verwendet hat. Es gibt eine tolle Applikation, die das ermöglicht, dass man sagt, okay, ich bin gerade da. Aber Handys sind ausgeschaltet. Ja, aber im Vorhinein vielleicht. Das sind einmal die Informationen, die man einfach persönlich weitergibt. Aber damit ein Mobiltelefon wirklich funktioniert, braucht es eine eigene ID. Das heißt, jedes Mobiltelefon ist wirklich eindeutig erkennbar. Viele Personen haben ihr eigenes Mobiltelefon, nicht so im Gegensatz zu früher beim Festnetzanschluss oder wenn man jetzt auch noch einen Festnetzanschluss zu Hause hat. Wer hat noch einen Festnetzanschluss zu Hause? Doch noch ein großer Teil. wenn man am Festnetz anruft, ist man sich nicht sicher, ist die Person jetzt wirklich zu Hause oder nicht, hebt wirklich die Person, mit der man sprechen möchte, ab oder hebt irgendwer anderer von dem Haushalt oder von dem Büro ab. Beim Mobiltelefon ist es wirklich anders, man ist wirklich persönlich erreichbar und das Mobiltelefon ist wirklich auf eine Person zuordnenbar. Damit es jetzt, wie gesagt, funktioniert, muss der Netzbetreiber wissen, bei was für einem Sendemasten ist dieses Mobiltelefon registriert. Das heißt, der Netzbetreiber weiß hoffentlich genau, wo seine Sendemasten stehen und weiß somit auch, mit variierender Genauigkeit, wo sie sich aufhalten. Man kann aus diesen Daten, kann der Mobilnetzbetreiber natürlich wieder sehr viele praktische Anwendungen machen, wie zum Beispiel die Mobilcom, die seit September letzten Jahres Bewegungsdaten von ihrem Mobil, von allen ihren Mobilkunden, Mobiltelefonkunden in anonymisierter Form zur Verfügung stellt, dass man Staus erkennt zum Beispiel. Aber prinzipiell kann jedes Mobiltelefon relativ genau geortet werden, mit einer Genauigkeit, die zwischen einem Kilometer oder mehreren Kilometern und einigen Metern bis zu 30 Metern variiert. Je nachdem, wie eng das Netz der Sendemasten ist, in der Gegend, in der man sich befindet. Also in der Stadt ist es relativ genau. Auf diese Daten dürfen, zumindest in Österreich, Regierungsbehörden zugreifen, die Polizei zugreifen und Personen orten damit. Es kann somit theoretisch jeder von ihnen geortet werden. Nachdem sie jetzt alle das Mobiltelefon ausgeschaltet haben, wissen zwar alle, dass sie alle beim Kepler-Salon sind, aber es weiß keiner, wie lange sie da sind, angeblich da. Okay.
Okay, können wir Fragen und Diskussionen dann im Fragen- und Diskussionen-Teil abhandeln, bitte. Jetzt bleiben wir noch beim Vortrag.
Okay. Wie gesagt, das Mobiltelefon ist ein sehr praktisches Gerät, das wirklich auch das Leben vieler revolutioniert hat. Aber man sollte doch auch überlegen, was die Technologie, die man mit sich herumträgt, was für Vor- und Nachteile sie hat. Und auch wenn wir uns dessen bewusst sind, nutzen wir diese Technologien. Und da ist jetzt die Frage, warum?
Genau, und nicht nur, warum nutzen wir die Technologien, sondern warum nutzen wir sie so, wie wir sie nutzen, um vielleicht gleich beim Mobiltelefon zu bleiben. Die Situation, die Sie sicher alle kennen, Sie sind irgendwo im öffentlichen Raum, jemand telefoniert am Mobiltelefon, erzählt private Details aus dem eigenen Leben. Und die gesamte Umgebung, die Straßenbahn, das Zugabteil oder einfach die Menschen, die sich auf demselben Platz bewegen, hören mit. Die Sozialpsychologie oder die Psychologie im Allgemeinen fragt sich, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten. Also hier zum Beispiel eben die gerade geschilderten Verhaltensweisen am Mobiltelefon, wo es scheinbar so zu sein scheint, dass der Mensch wie in einer Blase zwar noch das Gegenüber wahrnimmt, also mit der Person, mit der man spricht, spricht man sozusagen auch noch über Inhalte, die relativ klar den Normen des Verhaltens der Kommunikation folgen, aber was hier rundherum passiert, das bekommen wir eigentlich gar nicht mit, dass wir indirekt mit Menschen rund um uns herum ihnen auch Dinge über unser Leben kommunizieren. Und beim Computer scheint das noch ein Stück mehr verschärft zu sein, nämlich, dass wir zum Teil, so scheint es, nicht mal unser Gegenüber mehr wahrnehmen, mit dem wir eigentlich kommunizieren. So erscheint Online-Kommunikation oder computervermittelte Kommunikation manchmal, dass wenn wir eine E-Mail schreiben, wir offensichtlich nicht bedacht haben, an wen diese E-Mail eigentlich ging, wenn man sich im Nachhinein die Formulierungen anschaut. Das heißt, hier haben wir sozusagen noch eine verschärfte Situation, dass der Mensch offenbar wie in einer Art von Blase nur mit dem eigenen Computer oder dem Bildschirm vor sich irgendwie in etwas gefangen zu sein scheint. Und natürlich gibt es hier aber auch dieses Phänomen, wir stellen etwas für unsere Freunde, da wissen wir sehr wohl, mit wem wir kommunizieren wollen, wir stellen etwas für unsere Freunde oder unsere Familie im Internet zur Verfügung und bedenken nicht, dass im Grunde jeder mitlesen kann. Und die nächste Bekanntschaft, die wir machen, googelt uns dann und findet alles Mögliche, inklusive Fotos und Berichten in unserem Blog über den letzten Urlaub im Detail und so weiter. Um der Frage nachzugehen, warum verhalten wir uns da anders, und ich beziehe mich jetzt hier noch primär nur noch wieder auf die computervermittelte Kommunikation und nicht mehr auf die Mobiltelefonie. Dinge lassen sich zwar zum Teil darauf anwenden, aber von den Details beziehe ich mich darauf. Also der eine Aspekt, den wir uns anschauen müssen, inwiefern unterscheidet sich denn computervermittelte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, denn das gibt schon einige Antworten darauf, warum wir gewisse Normen in der Kommunikation nicht berücksichtigen. Zum einen gibt es eine massive Reduktion von sogenannten Hinweisreizen. Also zum Beispiel, wir sehen nicht, welche Mimik die andere Person gerade hat, welche Gestik. Wir hören den Tonfall nicht, wir können sozusagen auch die Laune und Stimmung der anderen Person durch diesen Tonfall nicht herausfinden. Auch nicht, was die Person betont. Wir haben aber auch andere Hinweisreize nicht, zum Beispiel, wir sehen nicht, ist die Person groß oder klein, ist sie beeindruckend in ihrer Erscheinung oder nicht. Wir wissen aber auch Dinge nicht, wie ist die Person dunkel oder hell, vielleicht können wir ja oft am Aussehen auch einen bestimmten kulturellen Hintergrund erkennen, diese Information fehlt uns aber im reingeschriebenen Text. Wir sehen auch nicht, ob die Person zum Beispiel eine Krankheit hat, die vielleicht nach außen hin offensichtlich ist. Das mag ein Vorteil sein, weil dann auch unsere Vorurteile nicht so unmittelbar wirksam werden in der computervermittelten Kommunikation. Und wir sehen oft nicht oder wir spüren oft nicht die Hierarchien zwischen den Menschen oder in Bezug auf die Menschen, mit denen wir kommunizieren. Also nehmen wir eine E-Mail, wo wir mit einem Geschäftsführer vielleicht eines Unternehmens e-mailen. Da steht dann vielleicht in der Signatur Managing Director. Ja? Und stellen Sie das gegenüber einer Situation, wo Sie mit diesen Menschen einen Termin haben wollen vor Ort. Sie rufen an, Sie müssen sehr geschickt sein, dass Sie bei dieser Sekretärin überhaupt so weit kommen, dass Sie einen Termin mit diesem Menschen, der sehr beschäftigt ist, bekommen. Sie bekommen diesen Termin, Sie gehen hin, Sie kommen dort hinein an die Rezeption, an den Empfang. Sie sehen an der Kleidung, was für eine Art von Formalität oder Informalität in diesem Unternehmen herrscht. Vielleicht bekommen Sie auch mit, wie die Leute untereinander, miteinander in dem Unternehmen reden. Dann werden Sie zu dem Büro geführt, müssen üblicherweise noch durch ein Sekretariat hindurchgehen, weil die Chefbüros üblicherweise hinter den Sekretariaten liegen. Und dann kommen Sie in ein schönes, großes Büro mit tollem Blick über die Stadt, mit einem großen Chefsessel und einem imposanten Tisch und Sie haben einen kleinen, netten Besucherstuhl, auf dem Sie Platz nehmen dürfen. Ja? Diese Dinge hinterlassen einen Eindruck bei uns und sie hinterlassen einen deutlich größeren Eindruck als das Wort Managing Director. Und dieser Eindruck führt auch dazu, dass wir uns Normen bewusst werden, aktivieren. Wir haben auch eine gewisse Zeit, uns derer bewusst zu werden, wie wir uns dort verhalten sollten, müssen, was von uns erwartet wird. Wir können natürlich bewusst gegen diese Normen opponieren. Die Chance haben wir. Aber wenn wir dieser gleichen Person eine E-Mail schreiben, ist dieser ganze Eindruck einfach nicht da. Und das meine ich mit Reduktion von Hinweisreizen. Uns fehlt dieser Eindruck in unserem psychischen Erleben. Ein anderer Aspekt ist die Kürze und Geschwindigkeit, die der Online-Kommunikation sehr oft anhaftet. Das ist in E-Mails so, noch viel mehr natürlich in SMS oder im Chat oder in den Status-Updates auf Facebook, wo man eben ganz kurze Nachrichten schreibt. Aber wie gesagt, auch in E-Mails, wenn man bedenkt, wir bekommen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, im Durchschnitt für Deutschland ist diese Zahl 28 E-Mails pro Tag. Wenn man noch dazu sagt, sagen wir so die Standardidee ist, man sollte bei beruflichen E-Mails zum Beispiel binnen 24 Stunden antworten, dass wir das höflich angenommen, dann ist das ein ganz schöner Aufwand. Und es wird ja auch nicht weniger, wenn wir am nächsten Tag wieder 28 E-Mails bekommen. Das zwingt uns zu einer gewissen Geschwindigkeit und Kürze in der Antwort. Sie kennen dann vielleicht auch diese Phänomene, wo gleich die Begrüßung weggelassen wird, alles in Kleinschreibung ist und die Abschiedsformel ist dann auch gleich weggelassen. Ja. Das ist eine Art der informellen Kommunikation, die in Briefen nicht üblich ist, aber die sich eben schon aus diesem einerseits technologischen bestimmten, determinierten Kürze ergibt, bei SMS zum Beispiel. Da ist es auch für die meisten völlig legitim, dass nicht liebe Grüße, sondern halt nur LG steht, wenn überhaupt. Ja. Und in E-Mails ist es halt variierend und es wird aber unter diesem Druck durchaus ganz schnell darauf vergessen nicht gewünscht, dass man da ausführlicher schreibt. Dann gibt es die Wahrnehmung der Kurzlebigkeit. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Beispiel, was ich vorher gebracht habe. Wichtig ist, die Kurzlebigkeit ist wirklich nur etwas Wahrgenommenes und nicht etwas, was tatsächlich so ist. Tatsächlich werden diese Daten sehr, sehr lange gespeichert. Also wenn ihr der E-Mail-Empfänger, wenn Sie eine E-Mail versenden, die nicht löscht, die Speicherkapazität lässt es absolut zu, dass diese E-Mail in alle Ewigkeit, unter Anführungszeichen, bestehen und erhalten bleibt. Aber wenn wir eine E-Mail schreiben, da tippen wir und dann flickern ein paar Buchstaben über den Bildschirm und dann klicken wir noch auf einen, also drücken wir noch auf eine Taste und dann ist die weg. Wenn wir einen Brief schreiben, dann nehmen wir einen Stift und ein Blatt Papier und dann schreiben wir, was alles schon viel länger dauert. Dann müssen wir uns vielleicht noch bemühen, dass wir so schreiben, dass die andere Person auch lesen kann. Dann stecken wir das in ein Kuvert, adressieren das Kuvert. Vergleichen Sie mal das Adressieren eines Kuverts mit dem Eingeben einer Adresse in einer E-Mail. Da geben Sie vielleicht ein, zwei Buchstaben ein, dann vervollständigt das Adressbuch automatisch die Adresse. Und vielleicht sitzen auch ein paar Leute hier, die sich schon selber erlebt haben, dass die E-Mail dann an den Falschen gegangen ist. Ich habe die Geschichte schon so oft gehört, unter Umständen äußerst peinliche Geschichten, wo einfach die ersten zwei Buchstaben des Namens dieselben sind. Gut, gehen wir weiter in dem Beispiel. Wir adressieren das, wir gehen zur Trafik, kaufen eine Briefmarke, kleben sie drauf, werfen das ein. Wieder, das hinterlässt einen anderen Eindruck und wir werden uns unseres Gegenübers deutlicher bewusst, als wenn wir einfach nur ein paar Zeilen eintippen in der Antwort. Auch diese wahrgenommene Kurzlebigkeit führt dazu, dass wir uns Normen nicht so bewusst sind in dem Moment, wo wir so kommunizieren. Und dann, und das ist auch mehr eine Wahrnehmung als eine Tatsache, das Gefühl der Anonymität. Wir haben gerade auch gehört, dass man am Computer identifizierbar ist durch die IP-Adresse und am Mobiltelefon durch diese SIM-Karte zum Beispiel und durch die Ortung. Wir haben dennoch, vor allem wir verwenden dann vielleicht, gerade wenn wir anonym sein wollen, einen Nickname, also irgendeine Art von Pseudonym und dann haben wir noch eine E-Mail-Adresse, wo nicht unser echter Name drin ist und schon fühlen wir uns anonym. Vielleicht haben Sie sich mal bei Online-Zeitungen schon mal die Beiträge in Diskussionsforen unter den Artikeln durchgelesen, dann wissen Sie, was ich meine, dass die Leute glauben, sie sind anonym. Kürzlich hat ein Fall gezeigt, dass man sehr schnell herausfinden kann, wer die Person ist, wo nämlich jemand dann verurteilt wurde nach dem Verbotsgesetz wegen eines solchen anonymen Beitrags in einem Online-Medium. Das Gefühl der Anonymität ist auch etwas, was in der Sozialpsychologie vor allem in der Gruppenpsychologie oder Massenpsychologie oft angeschaut wurde. Nämlich wie verhalten sich Menschen, wenn sie eben in Massenansammlungen sind, denn da haben sie oft das Gefühl von Anonymität. Und interessanterweise wurde dieses Phänomen auch auf die Internetkommunikation übertragen. Dieses Phänomen nennt sich Deindividuation und ich werde es jetzt natürlich erklären. Deindividuation ist eben ein Zustand, der auftritt, wenn wir uns in Massen befinden. Es wird noch verstärkt, wenn wir uns in einer Art von gleichartigen Massen befinden. Also wenn es zum Beispiel ähnlich gekleidet ist wie Uniformen oder wenn man zu einer Demonstration geht, wo alle gleichartig gekleidet sind. Und auch im Internet, wie gesagt, entsteht dieses Gefühl der Anonymität und damit einhergehend auch das Gefühl, dass wir keine Verantwortung haben oder nicht zur Verantwortung oder zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem, also ich habe nur hier die Bedingungen ausgewählt, die fürs Internet relevant sind, befinden wir uns sehr häufig im Internet zumindest in einer relativ neuen Situation, also in einer Situation, wo entweder Normen noch gar nicht etabliert sind oder wir uns der Normen nicht bewusst sind oder uns erst einmal zurechtfinden müssen. Und ebenfalls damit einhergehend immer wieder, aber auch bei langjährigen Internet-Usern eine sensorische Überlastung. Surfen Sie mal eine Zeit lang im Internet, das kann ganz schön überlastend sein, was da immer aufpoppt und noch daherkommt und neue Informationen, da kommt ganz schön viel zusammen. Das sind Bedingungen, unter denen der folgende Zustand auftritt, nämlich wir verlieren das Bewusstsein unserer selbst. Ja? Wir sind uns nicht mehr bewusst, dass wir eigentlich als Individuum hier selbst vor dem Computer sitzen. Damit, weil wir uns unserer selbst nicht bewusst sind, verlieren wir natürlich auch die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Normalerweise sind wir kontrolliert in unserem Verhalten. Da läuft ja auch ständig ein Dialog, der uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben, ein innerer. Und dadurch kommt es natürlich zu einer verringerten Wirkung von Normen, wenn wir in so einem Zustand sind. Das Verhalten in diesem Zustand, also wie wir uns dann verhalten, ist emotional, impulsiv, irrational, intensiv und nicht konform mit Normen. Ein letzter Punkt zum Thema, wie verhalten oder welche Effekte treten auf bei Menschen, wenn sie vor dem Computer sitzen, ist der Egozentrismus. Da gab es eine Reihe von Studien, die eigentlich sich befasst haben mit dem Thema, wie Emotionen und Humor in E-Mails kommuniziert werden. Das ist jetzt nicht unmittelbar für uns relevant, aber die Einsicht, die sie dort gewonnen haben, sehr wohl, nämlich dass E-Mail-Schreiber und Schreiberinnen völlig egozentrisch auf ihre eigenen Emotionen konzentriert sind und sich nicht in ihr Gegenüber hineinversetzen. Sie können es schon, wenn das von außen angeregt wird. Also es ist nicht, dass sie auf einmal grundsätzlich unfähig sind, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, aber in einer normalen Situation, wo sie nicht durch irgendetwas angeregt werden, doch darüber nachzudenken, dass die andere Person vielleicht nicht gerade besonders glücklich ist oder über die Nachricht nicht glücklich sein wird, das wird nicht getan. Damit möchte ich zurückkommen auf die Ausgangsfrage, auf die ursprüngliche Frage, dieses Zitat von Mark Zuckerberg, auf das wir uns bezogen haben und dann gefragt haben, haben sich die sozialen Normen tatsächlich verändert? Und unsere Antwort, basierend auf Technologie und Sozialpsychologie, ist, aus unserer Sicht gibt es sehr wenig Hinweise, dass es eine fundamentale Änderung der Normen im Hinblick auf die Privatsphäre gegeben hat. Wir wollen immer noch unsere Geheimnummer, wir würden immer noch dem Wildfremden auf der Straße nicht sagen, wo wir wohnen, wir bauen immer noch unsere Zäune und Hecken um unsere Gärten. Ja. Also so dieses allgemeine Gefühl von, da gibt es eine Privatsphäre und da möchte ich nicht, dass Menschen eindringen, wir wollen immer noch nicht, dass Menschen auf uns losstürzen und uns umarmen und abbusseln, die wir nicht kennen. Ja. Also wir haben ein Gefühl von Privatsphäre. Aber diese Normen oder die Normen zur Einhaltung der Privatsphäre werden in bestimmten Zuständen nicht wirksam. Das ist die Antwort der Sozialpsychologie. Und dass computervermittelte Kommunikation bestimmte Aspekte hat, dass wir genau in diese Zustände kommen, wo wir die Normen nicht einhalten. Und die Technologie tut eben einiges dazu, dass wir zum Teil nicht einmal wissen, was wir da bekannt geben. Gut, damit darf ich noch zu einem kleinen Ausblick an den Michael
ganz
Krieger
kurz
geben.
Ja. Okay. Danke, genau. Bitte ganz kurz, Herr Krieger.
Genau, richtig.
Die Kennmelodie höre ich schon im Hintergrund.
Ja. Nur kurz ein Ausblick auf den aktuellen Trend, was in der Informations- und Technologiebranche gerade der Bereich ist, der am meisten gepusht wird, nämlich auch von den großen Dienstanbietern ist. Der Begriff dazu ist Cloud Computing, was nichts anderes bedeutet, als dass die Daten möglichst nicht beim Benutzer liegen sollten, sondern bei großen Dienstanbietern und somit der Trend wirklich dahin geht, dass man seine privaten Fotos in diese Wolke der Dienstanbieter schiebt, dass man seine eigenen Dokumente in diesen Bereich hineinschiebt, dass man, wie vorhin, seine ganzen, wirklich alle Dokumente, Präsentationen, Berechnungen, auch Videos etc. in diese Wolke schiebt und somit das Gerät, das der Benutzer hat, nur mehr noch das Abrufgerät ist. Dennoch hat jeder selbst die Wahl, ob er dann im Endeffekt, wer den Film Matrix gesehen hat, die rote oder die blaue Pille wählt, und wie weit man sich auf diese Technologien einlässt. Und das wäre das Ende von unserem Vortrag. Und ich möchte Sie mit dieser Wahl, mit dieser offenen eigenen Entscheidung, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken fürs aufmerksame Zuhören, auch wenn der Vortrag ein bisschen länger geworden ist. Aber ich hoffe, es war interessant.
Noch gerade tolerant. Ja, herzlichen Dank, Frau Schuh, herzlichen Dank, Herr Krieger, für die sehr interessanten Worte. Ich darf nun die Diskussion eröffnen. Machen wir es bitte so, wer etwas sagen möchte, gibt mir ein Zeichen mit der Hand. Ich lasse meine Augen über das Publikum schweifen. Zeigen Sie mir was, zwinkern Sie mit mir, werfen Sie kleine Steinchen, damit ich Ihre Aufmerksamkeit errege. Aber sagen Sie mir es irgendwie und ich versuche das dann ein wenig zu sortieren. Ja, die erste Frage kommt zu mir. Bitte warten Sie noch aufs Mikrofon.
Ich möchte also noch, ich kann mir die Antwort, Ihre Antwort jetzt denken, aber ich frage trotzdem, Skypen.
Ja.
ist eigentlich dann auch genauso eine Preisgabe von die Privatsphäre ist da nicht geschützt.
Okay, danke. Skype, ganz kurz.
Skype, prinzipiell verwendet Skype eine Verschlüsselung, sodass der Transport der die Daten, die man wirklich spricht und die man eintippt, dass die nicht im Klartext übertragen wird. Dennoch gibt es Mechanismen, diese Verschlüsselung zu umgehen. Und ich weiß nicht, inwiefern das durchgedrungen ist, aber in einigen Staaten gibt es Technologien, beziehungsweise werden Technologien eingesetzt, um diese Gespräche, auch die Verbindungsdaten aufzuzeichnen und zu analysieren. Wer mit wem kommuniziert. Das ist möglich, ja.
Okay, danke. Bitte.
Ich möchte nochmal grundsätzlich zum Telefon was sagen. Das ist eine Kommunikation, die zwischen Sender und Telefon läuft. Das heißt, wenn das Telefon ausgeschaltet ist und der Sender des Telefones deaktiviert wurde, was ja nicht bei jedem Telefon sein muss, dann ist das Telefon tot und auch nicht ortenbar. Leicht zu kontrollieren ist das, nachdem das eine impulsgesteuerte Kommunikation ist, indem man das Handy im Ausschaltenzustand neben dem Radio zum Beispiel legt, das wenn man eingeschaltet ist. Dann hört man, es meldet sich das Telefon in gewissen Abständen beim Sender. Das muss es machen, damit der Sender noch weiß, das Telefon gibt es noch in meinem Bereich. Das war jetzt einmal zu dem Thema, was wir vorher gehabt haben. Was mich noch schnell interessieren hat, weil Google da jetzt so in die Kritik gekommen ist, was ich gut finde, weil ich bin ein absoluter Google-Hasser.
Das habe ich nicht gesagt.
Das soziale Netzwerk von Google war mir bis jetzt noch nicht bekannt.
Orkut. Hat über 100 Millionen Benutzer und ist großteils im lateinamerikanischen Raum beliebt.
Warum ich so ein Google-Hasser bin, wenn ich das noch kurz anführen darf. Ich betreue zwei Firmen. In dieser Firma hat einer dieser Mitarbeiter diese Google-Toolbar, die ist ja so nett und so schön und das kann man ja furchtbar gern installieren, installiert. Ich bin Gott sei Dank innerhalb von einem Tag draufgekommen und diese Google-Toolbar hat im Hintergrund eine Datenbank mitlaufen und innerhalb dieses einen Arbeitstages, das waren nicht einmal 8 Stunden bei dem Mitarbeiter, hat diese Datenbank über 12 Megabyte Daten gesammelt. Ich glaube, das spricht Bände.
Okay, haben Sie eine Frage? Oder?
Nein.
Okay, gut, vielleicht zum Sammelwahn von Google. Google ist, glaube ich, nicht die einzige Firma, die sammelt. Es gibt ja auch von Microsoft und anderen Anbietern das Calling Home, die Calling Home Funktion. Vielleicht, wenn Sie dazu kurz was sagen möchten, dann sind Sie dran. Calling Home? Nein, bekannt? Nein. Okay.
Ich denke, was interessant wäre, wäre auch Tipps zu geben, wie man sich ein bisschen schützen kann. Also ich mache zum Beispiel seit kurzem, dass ich nicht mehr Google verwende für Suchanfrage, sondern Ask.com, wo wir halt denken, im Grunde genommen ist die Qualität oft nicht sehr viel schlechter. Aber vielleicht geben Sie uns Hinweise, wenn Sie eine Bewusstheit haben über die Problematik, was heißt es konkret, wie schützen Sie sich, welche Tipps kann man dem normalen User geben?
Danke. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Anfrage, die in einem lockeren Roman zu beantworten ist. Aber vielleicht versuchen Sie es einmal überblicksmäßig.
Vielleicht sage ich kurz, was ich persönlich in dem Bereich mache. Ich verwende keine Online-E-Mail-Dienste. Ich verwende keine Online-Dokumentenverwaltung. Ich verwende nur in sehr ausgewählten Bereichen soziale Netzwerke. Ich leere regelmäßig bei meinem Browser den Cache, den ganzen Verlauf. Ich lösche regelmäßig alle Textdateien, die der Browser auf meinem Rechner ablegt, die sogenannten Cookies, die auch zum Nachverfolgen der Benutzer über Webseiten über längere Zeit hinweg abgespeichert werden. Ich schaue einfach, dass ich möglichst bewusst elektronische Kommunikation einsetze. Was bei mir natürlich bis zu einem gewissen Grad schwierig ist, nachdem ich aus der Branche komme und damit mein Geld verdiene. Aber Man kann ja mal anfangen, an einem kleinen Punkt daran zu arbeiten, Technologien zu verbessern und zu überarbeiten. Und ich hoffe zumindest, dass einige Entwickler irgendwann auch mal so klug werden und diese Technologien überarbeiten und wirklich bei dem nachdenken, was sie selbst entwickeln.
Mhm. Danke, Frau Schöwert. Ja. Haben Sie einen Facebook-Account?
Ja, ihr noch. Mit praktisch keinen Informationen mehr. Ja. Aber ich überlege jeden Tag aufs Neue, ob ich ihn zu Forschungszwecken noch behalte oder doch endlich einmal einstelle. Aber ich wollte auch noch als in Antwort auf die Frage kurz sagen, etwas, was ich weiß, das ist sehr unbeliebt, aber ich würde es trotzdem wirklich empfehlen, wo wir einkaufen, wo wir ein soziales Netzwerk und also ein Mitglied werden und so weiter, Webseiten, die wir regelmäßig benutzen. Ich würde wirklich empfehlen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzulesen und die Datenschutzrichtlinien. Ich weiß, wir lesen sehr, sehr ungern das sogenannte Kleingedruckte, aber dort erfahren Sie, es ist der einzige Ort, wo Sie erfahren, welche Daten von Ihnen gespeichert werden, welche Rechte die Plattform sich vorbehält, was sie mit ihren Daten tut. Und ich finde, das ist viel wichtiger, als pauschal zu sagen, halten wir das gering, weil wenn eine Datenschutzrichtlinie in Ordnung ist und die nutzen meine Fotos nicht für ihre Werbezwecke, dann stelle ich das drauf, aber dann sollte ich auch lesen, wenn sie mir eine Nachricht schicken, dass sie ihre Datenschutzrichtlinien geändert haben. Also um wieder auf das Beispiel von Facebook zurückzukommen, die haben halt ihre Privatsphäre-Einstellungen geändert. Da wird man natürlich benachrichtigt, wenn man vorher schon Mitglied war. Ja? Aber das muss man sich wieder die Mühe machen zu lesen, was sie denn da genau geändert haben.
Okay, danke, bitte.
Ich habe eine Frage, bin selber nur einen einzigen Mal einen Leserbrief geschrieben, mit der Hand. Und das wird mich mein Leben lang verfolgen. Oberösterreichische Nachrichten. Ja, wirklich. Das ist unglaublich. Und ich habe schon langsam Angst. Also nur Dinge, die verschickt werden, können abgesaugt werden. Manchmal denke ich mir, ich arbeite in einer großen Organisation, dass das, was ich mir auf meine lokale Festplatte oder ins Laufwerk stelle, manchmal, oder wenn ich es nur auf meinen Laptop speichere, dass das irgendwann einmal abgesaugt werden kann. Vor dem, oder natürlich gibt es jetzt so und so viele Leute in der Organisation, wo man arbeitet, die das alles, kommt darauf an, welches Laufwerk man stellt, aber so irgendwie ist doch möglich technisch, oder? Wenn es sagt, die im Hintergrund sind so viele Maschinen und die wissen, wer man ist und was für Vorlieben man hat. Und
prinzipiell zum Umgang mit der Technik würde ich folgenden Zugang empfehlen. Zwar kritisch darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, eventuell sich auch ein bisschen über die Technologie selbst zu informieren, was damit möglich ist, was damit passiert. Aber man sollte aus meiner Sicht nicht in eine Panik dann hineinverfallen, sondern auch hoffentlich noch etwas Vertrauen in die Technik haben und auch die zuständigen Personen, die Systeme betreuen, dass die Daten halbwegs sicher und halbwegs vernünftig genutzt werden und nicht missbraucht werden.
Genau, und wenn Sie also einen Leserbrief gelöscht haben wollen im Archiv der Oberösterreichischen Nachrichten, der ja auch online zugänglich ist, rufen Sie mich an, das geht nur. Mark Zuckerberg ist nicht so leicht erreicht, muss ich. Das kann ich Ihnen garantieren. Meine Durchwahl ist 426. Sie haben bitte.
Ja, also mich hat am Anfang des Vortrages von Herrn Krieger etwas irritiert, und zwar hat er gesagt, was haben sich die Anbieter gedacht? Das impliziert natürlich, welche Absicht steht dahinter? Steht eine Absicht dahinter? Ohne jetzt gleich eine Verschwörungstheorie loszutreten. Aber gibt es Absicht dahinter?
Bitte.
Wie meist ist das, würde ich antworten auf diese Frage, die Absicht dahinter ist, Großteil einfach Geld zu verdienen. Mit Daten kann man sehr viel Geld verdienen, besonders mit zielgerichteter Werbung. Man kann auch mit Datenmissbrauch viel Geld verdienen. aus Sicht von den Gründern zumindest von Google würde ich Ihnen unterstellen, dass Sie die Absicht hatten, etwas Überblick und etwas Struktur in das Internet zu bringen, dass man im World Wide Web wirklich Informationen auch findet. Natürlich muss so ein Unternehmen auch Geld verdienen. Dass das Ganze dann bis zu einem gewissen Grad ausartet und man dann auch Aktionären gegenüber Verantwortung stehen muss und Kapitalgebern für aufrecht stehen muss und Geld verdienen muss mit der ganzen Technologie. Das kommt am Ende des Tages natürlich immer zum Vorschein. Aber das ist nicht nur mit der Informations- und Kommunikationstechnologie, sondern das geht über eine ganze Bandbreite. Ölkonzerne operieren auch nach dem Prinzip der Marktwirtschaft und danach, dass sie Geld verdienen und möglichst viel Geld verdienen wollen. Natürlich gehört eine gewisse soziale Verantwortung dann wieder zu den Geschäftstreibenden auch dazu, dass sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn natürlich im Managementbereich dieses Verantwortungsgefühl reduziert wird, kann man sich denken, was dabei herauskommen kann.
Entschuldigung, Nachfragen nur mit Mikrofon, da muss ich streng sein.
Dankeschön. Mir ist dabei nur aufgefallen, es gibt doch in Amerika zum Beispiel große Computeranlagen, die auf bestimmte Reizworte reagieren. Im Zusammenhang mit Terrorismus natürlich. Es wird daraus natürlich eine totale Überwachung aller durchgegebenen E-Mails und Nachrichten passiert, auch von Europa, das geht alles über einen Computer, und dadurch entsteht eigentlich eine Überwachung aller Teilnehmer, die hier 96% ausmachen. Das wollte so ein bisschen in den Raum stehen.
Tja, darf ich kurz was zum Google noch anmerken? Ich habe vor 2 Jahren ein Interview geführt mit einem, zwar nicht Google-Hasser, aber großen Google-Kritiker, und der hat mir gesagt, die haben auf der anderen Seite natürlich, sind sie sehr gut beraten, die Google-Manager, auch nicht das kleinste bisschen Vertrauen ihrer User zu verspielen. Wenn Sie sich erinnern, jetzt ist das Street View Auto durch Österreich gefahren und durch Deutschland, man ist draufgekommen, die haben dort auch Bruchstücke von WLAN-Netzen mit aufgezeichnet, was also nicht ausgemacht war mit den Datenschutzbehörden dieser einzelnen Länder. Und als das aufgekommen ist, hat sich Google also sowas von entschuldigt, sowas von auf den Boden gelegen. Hier habe ich noch keinen Konzern gesehen, nämlich in der Sprache, wie oft man sich entschuldigt hat. Und daraus können wir schon ersehen, wie genau es diese Konzerne auch nehmen mit dem Kundenvertrauen. Das ist nämlich hier tatsächlich das einzige Kapital, das da ist. Stellen Sie sich nur vor, man kommt drauf, dass Google massiv Daten manipuliert und hier auf illegale Weise Geld verdient, und zwar massiv. Und das kommt auch irgendwann. Also damit geht es Google ganz schnell so wie Pepe zurzeit. So, zweimal, dann vielleicht die Echolon-Geschichte oder wie soll man es jetzt noch mit was, die totale Überwachung, vielleicht kommen wir da eh noch hin, bin mir ganz sicher. So, bitte.
Okay, aus eher exhibitionistischer, veranlagter Charakter habe ich einen etwas anderen Zugang. Und zwar, jetzt gehört, Google speichert alle meine Daten. Ich sage, sehr gut, dann kann ich es nicht verlieren. Da ich auch etwas unordentlich bin, ist da eher meine Angst, ich habe ein sehr großes Netzwerk, was ich mit Facebook zum Beispiel pflege. Und wenn jetzt Facebook meine Seite sperrt, gehen mir alle diese Daten verloren. Habe da irgendwelche Rechte, dass ich da schauen kann, wann sie schon speichern, dass ich auch zugreifen kann, oder auch bei einem E-Mail, schon öfters passiert, E-Mail gelöscht, was ich halt dann später wieder gesucht habe, nicht gefunden. Wie stehen da die Möglichkeiten?
Könnten Sie die Frage am Schluss, was ist die Frage genau?
Wie stehen die Möglichkeiten, dass ich mich absichere, dass Facebook nicht mein Account sperrt oder Google irgendwelche Dateiverwaltungsprogramme für mich unzugänglich macht, wo ich für mich wichtige Daten gesichert habe?
Also vielleicht zur Frage des Datenverlustes würde ich mal sagen, ist die Chance gering. Da gibt es so viele Sicherungen, dass selbst wenn sozusagen irgendwie eine aktuelle Version mal verloren geht, die letztgültige sehr kurz davor abgespeichert wurde, da besteht, glaube ich, eine sehr geringe, also da brauchen Sie, glaube ich, keine Angst haben, dass was verloren geht. ob Ihnen Accounts geschlossen werden, würde ich sagen, da sollten Sie auch die Nutzungsbedingungen lesen und möglichst nicht verstoßen gegen irgendwelche Richtlinien dieser Plattformen. Dann denke ich, sind die Chancen, dass ein Account gesperrt wird, äußerst gering. Ich kann es konkret für Facebook nicht sagen. Ich kenne andere Plattformen, wo man noch vorgewarnt werden würde, wenn man einmal gegen bestimmte Regeln verstößt, die in den Nutzungsbedingungen drinstehen. Also vielleicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man auf Facebook offiziell auch zwei Accounts machen darf, weil dort sollte man ja offiziell den echten Namen angeben. Insofern ist man auf einen Account beschränkt, aber ich denke, sie würden nicht gleich beide Accounts einem sperren, wenn sie draufkommen, dass eine Person doch zwei hat.
Ja. Prinzipiell sollte man vielleicht noch da anmerken, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass viele Dienste nicht unbedingt von österreichischen Unternehmen angeboten werden und man sich auch die rechtlichen Gebarungen des jeweiligen Heimatlandes mit des Unternehmens sich vertraut machen sollte, zumindest in gewissen Schranken. Und wenn man wirklich rechtliche Schritte einleiten möchte, braucht man halt das entsprechende Kapital bzw. das entsprechende Netzwerk dazu.
Ja, der Kollege sieht es eher so, dass das ewige Leben nicht mythologisch irgendwo stattfindet, sondern digital hier. Zumindest gibt es solche Philosophien, aber bitte.
Nur einmal zu dieser Google-Geschichte. Dass Google fast auf dem Bauch gelegen ist, die Tränen waagrecht aus den Augen gespritzt sind und sie sich vielmals entschuldigt haben, das imponiert mir genau null. Das ist ein sehr gutes Krisenmanagement, das lernt man in jedem Anfangskurs in der Öffentlichkeitsarbeit. Was mir jetzt gerade passiert ist, ich seit 5 Jahren oder seit vielen Jahren verwende Norton Symantec Virussoftware, bin mit der sehr zufrieden. Aber das zweite Mal im vergangenen Jahr habe ich abbestellt die automatische Verlängerung. Habe ich extra weggeklickt, nur einmal neu gestartet, geschaut, ob das System kapiert hat, noch einmal hingeschaut, war weg. Gestern kriege ich eine automatische Verlängerung und automatisch werden auch, weil sie meine Kreditkartendaten haben, gleich wieder alles abgebucht. Jetzt war ich sofort auf 180, ja, habe denen wütend dann zurückgeschrieben, was irgendwo im Nirvana landen wird. Diesmal werde ich sicher gehen, dass das dort landet. Das Blöde ist, ja, das Vertrauen ist jetzt im Eimer nach dem dritten Mal. Ich muss mit einer Virussoftware, mit der ich zufrieden bin, die werde ich jetzt abbestellen, werde mir mühsam eine neue suchen, die mindestens so gut ist, aber die nicht so hoffnungslos botschert sind. Also die können sich jetzt bei mir entschuldigen, was sie wollen, dreimal ist genug.
Ja, ganz richtig. Gibt es eine Frage auch zum Thema oder also Statement? Okay. Gut. Sie kommen dann gleich dran. Die Dame in der letzten Reihe, bitte, nur zuerst dran.
Es geht um die Kreditkartensicherheit. Und zwar, wenn ich übers Internet einkaufe, komme ich kaum daran vorbei, meine Kreditkartendaten bekannt zu geben. Wie sicher sind...
Bitte das Mikrofon.
Noch näher?
Ja, wie sicher sind Kreditkartendaten, war die Frage. Okay.
Ja. Also generell, wenn Sie Ihre Kreditkartendaten über gesicherte Seiten eingeben.
Wie erkennen wir die?
Die erkennen wir daran, dass zum Beispiel in der Adresszeile statt HTTP dann HTTPS steht. Manchmal sehen Sie auch in Ihrem, je nachdem welchen Browser Sie verwenden, zum Beispiel ein kleines Schlüssel, also so Schlosssymbol unten in Ihrem Browser, da können Sie draufklicken, schauen, wer hat dieses Zertifikat ausgestellt. Wenn da also ein gültiges Zertifikat aktiv ist und Sie übertragen das, dann sind die eben verschlüsselt, Ihre Daten. Das heißt, sie können nicht einfach mitgelesen werden. Dass natürlich jemand, der es darauf anlegt, das auch mal knacken kann oder manipulieren kann, wie auch immer, das kann passieren. Also ein bewusster krimineller Akt kann das natürlich umgehen. Das ist aber genauso, wie wenn Sie bei einem Automaten, wo Sie Ihre Kreditkarte hineinstecken im Geschäft, der kann auch manipuliert sein. Also sozusagen dieser kriminellen Intention können Sie nie hundertprozentig auskommen. Ja.
Okay. Vielleicht noch ergänzend dazu, wenn Sie zumindest, wenn Sie dem Unternehmen trauen, bei dem Sie einkaufen, ist das schon mal ein guter Schritt oder eine gute erste Basis. Sie müssen dann nur noch sicherstellen, dass die Kommunikation zu diesem Unternehmen sicher ist und das erfolgt, wie gesagt, über diese HTTPS, über die sichere Verbindung im World Wide Web.
Danke, bitte.
Der ganze Titel der heutigen Abends hat ein bisschen mehr die Soziologie und die Psychologie eigentlich angesprochen. Das Ganze ist heute sehr technologisch verlaufen, obwohl ich eigentlich selber Techniker bin. Aber vielleicht um diese eine Manko ein bisschen in der Frage zu ergänzen. Sie haben eher kritisch die Entwicklung von Einzelpersonen ein bisschen geschildert. Statistisch wird sich das so verhalten. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, dass also die Menschen, die per E-Mail oder sonstigen modernen Kommunikationsmitteln hier kommunizieren, zum Großteil sozusagen das Vis-à-vis nicht im Auge haben. Das ist bei jedem technologischen Sprung vom direkten Gespräch zum Briefverkehr, vom Briefverkehr zum Telefon. Das ist halt jetzt dann wieder ein Zug weiter. Wir müssen uns damit beschäftigen. Mich interessiert jetzt mehr eigentlich, wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Welche Effekte ergeben sich in der Gesamtkommunikation in dieser Gesellschaft heraus? Was können wir erwarten im sozialen Ermessen oder im sozialen Verlangen gegenüber Firmen? Wenn Sie jetzt Google angesprochen haben, ist alles gut und schön. Entschuldigen würde sich BP auch gerne, aber ich habe natürlich reale Kosten.
Was Google das haben Sie erst bei der Brenzbar gelernt, sich zu entschuldigen. So lange ist das nicht aus.
Okay. Brenzbar war Shell, ja.
Genau.
Das heißt, es sind da ganz andere gesellschaftliche Entwicklungen. Wie würden Sie die einschätzen und vielleicht auch ein paar positive Aspekte, weil das andere war ja eher sehr, sehr kritisch. Also wenn ich die Jugend jetzt dann hier so vertreten würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, wir haben hier ein Altersszenario, die gehen wahrscheinlich alle wieder raus.
Okay, what's the future?
Ja, also zum einen muss ich sagen, das wären Fragen an Zukunftsforscher, vielleicht unter Umständen auch noch eingeschränkt an Soziologen, aber leider nicht die Frage, die eine Psychologin beantworten kann. Damit befasst sich die Psychologie nicht. Also kann ich höchstens eine persönliche Antwort geben in Anlehnung an ein paar Dinge, die ich im Vortrag gesagt habe. Nämlich die persönliche Antwort ist aus der Beobachtung, ich sehe nicht grundlegend die Veränderung im Hinblick auf Privatsphäre. Also dass auf einmal, und auch in der Jugend nicht, dass auf einmal Privatsphäre uninteressant wäre. Ja, oder nicht wichtig wäre. Es mag unter Umständen mal da und dort ein anderes Verständnis geben, wo die Grenze ist, aber grundlegend gibt es ein sehr klares Gefühl dafür, dass ich meinen privaten Raum habe und dass ich nicht möchte, wenn da wer eindringt. Und das geht unter Umständen so weit, dass man eben weiß ich selbst oder natürlich auch andere, also oft hat man das ja nicht so genau unter Kontrolle, wer Informationen über einen ins Internet stellt. Ne? Das ist der Arbeitgeber und dann veröffentlicht man irgendwas und dann ist ein Bericht und dann gibt man ein Interview und dann steht das auch und dann trifft man eine neue Person und das Erste, was die Person tut, ist mal geschwind googeln, ja? Den Namen eingeben und schauen, was finde ich über diese Person. Ja? Persönlich kann ich sagen, dass mir das selbst manchmal zu viel ist, ja, wenn mir Leute mitteilen, was sie alles über mich gegoogelt haben. Ja. Und ich denke, das ist, ob ich jetzt selber Daten online stelle oder Jugendliche, die gern noch mehr Daten über sich online stellen, vielleicht auch, weil sie einfach aktiver sind, vor allem in sozialen Netzwerken, dass es nicht ihr Selbstverständnis ist, dass das eh gut ist, dass jeder all das sieht. Ja, das ist, kommt nicht automatisch damit, nur weil ich das reinschreibe, dass ich mitbedenke, und wenn ich das mitbedenke, dann ist es nicht immer total in Ordnung. Ja. Also ich hoffe, das ist zumindest ein Teil der Antwort.
Was ich hinsichtlich Jugend gehört habe, kürzlich bei einem Symposium, war, dass die Jugend damit völlig unverkrampft umgeht und hier diese Face-to-Face-Kommunikation, wie auch die Kommunikation im Internet, als völlig naturgegeben akzeptiert. Und es hier, abgesehen von so Ausuferungen wie Cybermobbing, diese Dinge parallel existieren. So what, würde ich eine Jugendliche fragen. Was reden die? Worüber reden die? Okay, nein, hat sich erledigt, danke. Dann haben wir noch die Echolon, ich bin ein Freund der Verschwörungstheorien. Der große Computer, der alles abhört in den USA.
Uh, Tja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Wo steht der?
Wer bin ich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Nein, prinzipiell ist es so, wie es, wie gesagt, mit jeder Technologie ist, es gibt gute Absichten dahinter und es gibt schlechte Absichten dahinter, beziehungsweise man kann aus guten Absichten dann schlechte Absichten machen. Im Endeffekt, ja, es kann sein, dass alles mitgehört wird. Es wird sowieso viele, wenn man E-Mail-Kommunikation betrachtet, es werden sowieso von den ganzen Dienstanbietern die E-Mails durchgescannt auf Viren, auf Spam, auf ungewünschte Werbe-E-Mails, auf Schadsoftware. Das heißt, die E-Mails werden sowieso analysiert. Wenn das Ganze jetzt noch zentral zusammengefasst wird, ja, die Technologie selbst ist auf jeden Fall zur Verfügung. Es ist technologisch möglich, dass man das macht. Auch wenn man, ich weiß nicht, wer heute in der Früh Radio gehört hat, wo ein Schwerpunkt beim öffentlichen österreichischen Radiosender war auf Spam-E-Mails, dass 95% des E-Mail-Verkehrs Werbe-E-Mails sind und nur wirklich 5% des E-Mail-Verkehrs persönlich geschriebene E-Mails sind. Auch dieses Volumen ist bewältigbar und analysierbar. Ja, es ist möglich. Wer weiß, wer die Hand wirklich darauf hält, beziehungsweise wer sich darauf Zugriff verschaffen kann.
Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? FBI, CIA, das gibt's ja, da gibt's ja mehrere Geheimdienste in Amerika. Ne, es gibt immer dieses Argument dagegen, dass wäre eine solche Datenflut, die unmöglich bewältigbar wäre, so einen großen Computer, was weiß ich, kann man gar nicht bauen oder so große Wolken kann man gar nicht einsetzen, dass man das analysieren könnte noch. Das ist die eine Replik. Aber wer weiß, die Amerikaner haben auch über Jahrzehnte das Echolon gehabt, nicht? Dieses Überwachungssystem, das aber mehr der Wirtschaftsspionage diente als dem der persönlichen Kommunikation. Ja.
Wenn man genug Geld investiert, ist aus meiner Sicht, ist es möglich. Mhm. Also man sieht das Datenvolumen, das große Dienstanbieter wie Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, Amazon bewältigen und dann zusätzlich noch Rechenkapazität und Speicherkapazität für unzählige Menschen weltweit zur Verfügung stellen. Also es ist möglich, aus meiner Sicht
zumindest. Okay. Ich denke auch, wenn man sich anschaut, wie sich das Speichervolumen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann würde ich mich nicht trauen zu sagen, sowas lässt sich nicht vielleicht sogar in Kürze entwickeln, ein Speichermedium oder ein Computer, der diese Kapazitäten hat. Ja.
Sind wir schon soweit. Okay, bitte.
Und zwar, es geht um das Handy, um das Überwachen. Es war ja so, dass im Iran jetzt vor kurzem, wie diese Aufstände da waren, sind sie draufgekommen, dass Nokia ein Programm entwickelt hat für die Regierung, dass die das ganz einfach auch machen können. Und laut Spiegelbericht ist es auch ein unmöglicher Handys wie ein Babyphone. Ich habe es ausgeschaltet, die können beorten, die können mir versteckte SMS schicken und können dann mitlauschen. Wie schaut das jetzt wirklich aus?
Die Frage kann ich nicht beantworten, nachdem ich selber noch nicht wirklich viel mit Mobiltelefon bzw. mit deren Programmierung zu tun gehabt habe. Ich würde mich da auf zuverlässige Quellen verlassen.
Aber laut Berichten war es so.
Ist möglich. Wenn das Gerät dementsprechend entwickelt worden ist, dass diese das möglich ist.
Jetzt ist die Schnittstelle dieser großen Konzerne, der großen Diensteanbieter, wie Sie sagen, mit diktatorischen Systemen ein großes Problem oder ein großer Erfahrungshorizont, um das einmal neutral zu sagen. Google in China, Nokia im Irak oder im Iran. Ja. Im Iran. Es ist sehr spannend, das zu verfolgen. Ich tue es in den Medien. Wie gehen diese Diensteanbieter mit diesen Diktaturen, mit diesen politischen Systemen um? Es gibt hier keine sozusagen Autobahn der Verhaltensregeln. Es ist ganz unterschiedlich. Hier gibt es absolutes Neuland, was betreten wird in Firmenpolicies. Bleibt uns beiden nur das weiter zu beobachten, kritisch natürlich.
Vielleicht.
Bitte Mikrofon.
vielleicht zu dem, was Sie vorhin noch gesagt haben, nur kurz zu Ihnen. Es war letztes Jahr im Kepler-Salon ein sehr guter Vortrag vom Herrn von der Alcatel-Lucent-Stiftung genauer zu dem Thema Technologien und Privatsphäre und wie Dienstanbieter mit Technologien bei, zumindest wie Alcatel-Lucent, bei bestimmten Regierungen mit Technologien umgeht. Das ist sicher ganz interessant zum Nachhören und Nachlesen.
Bitte.
Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau verfolgt. Hat sich jetzt Google tatsächlich aus China zurückgezogen oder war das eine leere Drohung, um da den Druck deutlich zu machen?
Von dem, was ich nachverfolgt habe, hat Google einen Mittelweg gewählt und hat jetzt den Hauptsitz für China in Hongkong.
Vielleicht, weil ich das Mikrofon gerade habe, noch eine Frage. Es wird ja oft argumentiert, die sozialen Netzwerke dienen unter anderem auch dazu, man macht sich da vielleicht was vor, um die sogenannte Crowd Intelligence zu verbessern. Also ich poste meine Informationen und mache die anderen dadurch klüger. Wie weit ist das naiv? Ich meine, es gibt die Leute, die wirklich intelligente Sachen posten. Nein, ich zitiere jetzt bitte. Es sind Zitate, die ich aus den Medien gepflückt habe, wo Wissenschaftler sagen, ja, Hive Intelligence, wir machen uns klüger durch Vernetzung. Ich meine, Beispiel Wikipedia. Da scheint es ja zu wirken. Also offene Frage, ist das naiv?
Ich würde sagen, also ich kann jetzt aus wissenschaftlicher Sicht wiederum nichts dazu sagen, ich habe das nicht untersucht. Ich würde aber sagen, man kann sich's ganz gut, also Wikipedia ist ein fantastisches Beispiel, wo man sich's anschauen kann. Sind wir klüger geworden, seit es Wikipedia gibt? Das Einzige, was ich beobachte, ist bei Partys, es kommt eine Diskussion auf, sofort hat jemand das iPhone zur Hand und schaut auf der Wikipedia nach. Im Bücherschrank steht das Lexikon, da könnten wir auch nachschauen. In den Büchern ist es auch schon drin gestanden. Was wir in der Wikipedia natürlich finden, sind da meistens noch Ergänzungen um ein paar nette Geschichten. Also der Eintrag ist üblicherweise länger. Ich weiß nicht, was Sie beobachten, wird die Diskussion dadurch eine intelligentere, wenn man den Eintrag auf Wikipedia gelesen hat. Es ist eine, wie soll ich sagen, die Verfügbarkeit von Informationen ist was unglaublich Anziehendes in vielen Fällen. Es ist schnell verfügbar, es ist einfach verfügbar, man hat da gleich ein bisschen Geschichten rundherum, das ist angenehm, aber also nach einem psychologischen Konzept macht das uns nicht intelligenter, sagen wir es mal so. Ja.
Bitte, hier gibt es noch eine Frage.
Ja, ich möchte das Thema noch in Kombination bringen jetzt mit Jugendlichen, zum Beispiel weil ich selber ein Mädchen kenne, das 16 Jahre alt ist und sehr angewiesen ist, zum Beispiel auf Facebook und sonstige Kommunikationsplattformen. Sie braucht das einfach, weil sie findet sonst keine Freunde und sie ist auch wirklich darauf angewiesen. Und deshalb, weil es so wichtig ist für sie, hat sie auch sehr relativ wenig kritisches Denken dem gegenüber. Klar natürlich, wenn sie darauf angewiesen ist, um einfach sich ein bisschen mitzuteilen mit anderen Menschen. Und insofern denke ich mir natürlich, also diese Generation, die zum Teil natürlich, wird es viele solche in der Alterskategorie auch geben, die diesen Bedarf so empfinden, wenn sie sich nicht gleich mitteilen können. Und natürlich dann auch mit relativ wenig kritischen Gegenüberstellung dem Gegenüberstehen. Und da denke ich mir schon, dass da wird natürlich über die Jahre so hinweg, über die Generation, doch das sehr, das fehlende kritische Hinterfragen von dem einfach mitgehen und dann eben das Niveau, dass man sich dem gegenüber wirklich kritisch noch stellt, etwas absinkt und dann insgesamt die Thematik, ja. Ich bringe es einfach auf einen Punkt. Ich finde, die Generation, die das jetzt wirklich sehr stark benutzt, hat sie im Durchschnitt weniger kritische Hinterfragen da.
Okay, wenig kritische Hinterfragung einer jungen Generation?
Ich würde jetzt aus dem Beispiel, das Sie gebracht haben, nicht unbedingt so pauschalieren. Das ist ein sehr spezifisches Beispiel und das ist ein Aspekt, den ich im Vortrag natürlich nicht gebracht habe. Aber die Tatsache, dass also diese Unterschiedlichkeiten, die ich Ihnen vorher dargestellt habe, die es gibt zwischen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und computervermittelter Kommunikation, führen natürlich auch dazu, dass uns in gewisser Hinsicht gerade für schüchterne Menschen Kommunikation leichter fällt. Das ist also diesen unglaublichen Vorteil, weil er jetzt nicht unbedingt was mit Privatsphäre im Allgemeinen zu tun hat, habe ich jetzt nicht gebracht, aber das ist etwas, was man natürlich beobachtet. Ja. Wir schreiben zum Beispiel selbst, wenn wir jetzt nicht extrem schüchterne Menschen sind, aber viele schreiben dem Chef lieber eine E-Mail, dass sie ins Büro rübergehen, ja, weil die soziale Hürde nicht so groß ist. Ja, wenn Sie vielleicht nochmal an dieses Hierarchiebeispiel denken, das ich gegeben habe. Und eben schüchterne, zurückgezogene Jugendliche, und davon gibt es, gerade im Jugendalter ist man entweder, weiß ich nicht, sprüht und kommuniziert wie verrückt, oder man ist sehr zurückgezogen. Also beide Typen gibt es sehr stark, gerade im Jugendalter, und da ist die dass man sich vorm Computer setzen kann und vielleicht, da kann man sogar spontan sein und witzige Kommentare machen, während man in der direkten Kommunikation von Angesicht zu Angesicht schon rot anlaufen würde und vielleicht zum Stottern anfangen. Mhm. Ja. Also das ist ein Vorteil, und ich denke, natürlich wird eine Person, die diesen Nutzen daraus zieht, nicht als erst die Aufmerksamkeit auf die kritischen Aspekte lenken. Wenn ich so viel davon habe, warum soll ich es mir dauernd mies machen?
Mhm. Ja. Okay, danke. Wir müssen ein bisschen...
Bitte. Der Grundpfeiler menschlichen Zusammenseins und Zusammenlebens ist durch Empathie. Und Sie haben in Ihrer Goldstein-Studie, haben Sie da gesagt, dass gerade beim E-Mail-Verkehr die Empathie fast wegfällt. Werden lauter Egozentriker. Und wird die Zukunft oder die Informationsgesellschaft eine Gesellschaft von Egozentrikern und die dann noch durch die Medien entsprechend manipuliert wird, ja?
Also vielleicht nochmal zu dem, was ich auch dazu gesagt habe. Wir sind in diesen Situationen spontan recht egozentrisch, aber wie gesagt, wir können auch anders. Wenn wir von entweder selbst einen Impuls haben, okay, wir überlegen uns das noch einmal, zum Beispiel nochmal durchlesen, bevor wir es abschicken und solche Dinge, oder einen Freund zu Rate ziehen oder wie auch immer, wie wichtig halt die Kommunikation ist, das macht man nicht immer. Ja. Aber grundsätzlich verlieren wir nicht unsere Fähigkeit zur Empathie.
Ja. Also ich weiß, meine Erfahrung, ich bin ja auch mit diesen Wendungen aufgewachsen, am Anfang war diese Distanzlosigkeit stärker und man hat sich dann beginnend, oder ich habe mir beginnend schon überlegt, zweimal schreibe ich das jetzt, telefoniere ich, nicht? Jedes Schrifterl ist ein Gifterl und so, ne? Bitte.
Bitte sehr. Ich möchte ein bisschen ein Gegenbeispiel einwerfen. Es ist schon über 10 Jahre her und ich habe damals in Warschau gewohnt, für ein paar Jahre mit meiner Frau, und ich habe so eine Gruppe gehabt, eine öffentliche Newsgroup, für jeden offen und zugänglich, aber wir waren doch ein mehr oder weniger geschlossener Kern über 3-4 Jahre hinweg und haben uns natürlich über ein Spezialthema unterhalten, aber darüber hinaus über alles Mögliche. Und es wurden natürlich auch Sicherheitsfragen abgehandelt, wie weit können wir schreiben und so, aber es wurde dann so satirisch und so witzig abgehandelt, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob da irgendein Geheimdienst jetzt mitliest oder so. Wir haben da nur gesagt, hallo Freaks, wenn irgendwer mitliest, oder also es war uns wirklich egal. Und in dem Sinne, es war eine sehr positive Erfahrung im Sinne auch von Stärkung des Selbstwertes. Und nicht nur ein, sie sich selber klein machen oder Angst haben, huch, was könnte denn alles passieren und was, Gott was, sondern es war wirklich so der zivile Bürger mit Meinungsfreiheit im Vordergrund. Mhm. Also, und es war für alle sehr inspirierend, es war ein hoher Lustigkeitspegel und hoher Aufmerksamkeitspegel. Mhm.
Danke. Ja, war da noch eine Frage? Ja, da hinten, bitte. Jetzt ist sie doch da. Okay.
Also zum Thema Hive-Intelligenz, ich finde das sehr interessant. möchte mal die These in den Raum stellen. Wir haben zwar jetzt unheimlichen Zugriff auf praktisch unendlich viele, ich sag's mal, Pseudo-Informationen, die im Internet herumgeistern. Es ist sehr schwer herauszufinden, was die relevanten Informationen sind. Kommen wir da nicht zwangsläufig dann, weil man auf Suchmaschinen und Ähnliches angewiesen ist, um überhaupt irgendwas zu finden, dann in einer Situation, dass dann einzelne Monopolisten darüber bestimmen können, was wir wissen. Wenn Google einmal entscheiden sollte, dass bestimmte Artikel zu einem bestimmten Thema einfach nicht mehr gefunden werden oder nur mehr auf Seite 20 hinten aufgelistet werden, merkt es ja niemand. Die Leute suchen nach einem Thema und finden nur mehr das, was ihnen eine bestimmte Firma vorsetzt. Ich finde, das ist sehr bedenklich. Ich weiß nicht, passt das zu dem Thema hier, aber das ist ein Gedanke, der mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Okay, Herr Krieger. Okay,
richtig, ja, es ist.
Okay, wollen Sie zum Thema eine Nachfrage?
Ich,
okay.
Ich möchte gerne was dazu sagen.
Kurz, ja.
Nein, es ist nur so, ich denke mal, es muss doch der Mensch, der die Informationen abruft, muss selber entscheiden, selber in der Lage sein, selber Mensch sein, entscheiden zu können, ob er diesen Informationen traut oder nicht. Indem ich mich ganz aufs Internet verlasse, bin ich verlassen.
Ja, okay. Das ist Zusatz, bitte, Herr Krieger.
Richtig, und in diesem Sinne ist es immer gut, wenn man es nicht auf einen Anbieter fokussiert, sondern wirklich immer mehrere Alternativen berücksichtigt. Und selbstverständlich, ein Missbrauch bei einer Technologie, wie vorhin schon erwähnt, es kann sein, dass sich die Zukunft, dass einmal, falls die Gründer der Firma nicht mehr an der Machtposition sitzen, dass irgendwer an die Position kommt und dann entscheidet, okay, für Bezahlung wird diese Information nicht aufgelistet. Zensur hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer wieder gegeben und man ist nicht vor einem Wechsel der Einstellungen von Unternehmen, von Staaten, von Entscheidungsträgern gefeit. Tja, die Frage ist, wie man persönlich damit umgeht und wie sehr man sie, wie die Dame da hinten erwähnt hat, wirklich rein auf die Information, die man vorgesetzt kriegt, wie man sie darauf verlässt. Und das ist auch ein meiner Meinung nach sehr wichtiger Auftrag einfach an die Gesellschaft, dass man von jung auf lernt, kritisch zu hinterfragen, kritisch mit neuen Ideen, Technologien, Literatur etc. umzugehen und auch wirklich den Input, den man bekommt, kritisch hinterfragt und für sich selbst die wichtigen Sachen herausfiltert.
Okay, danke. Bitte.
Es wurde ja schon gesagt, dass die nachkommende Generation auf beiden Plattformen kommuniziert, also sowohl face-to-face als auch auf virtuellen Plattformen. Gibt es Untersuchungen dazu, wie sich das verändert? Und zwar nicht jetzt über, natürlich in dem Fall nicht über Jahre gesehen, sondern über Wochen oder Monate. Weil meine persönliche Meinung dazu ist, dass der Schwerpunkt sich immer mehr ins Internet verlagert und die tatsächliche Face-to-Face-Kommunikation davon immer mehr zurückgedrängt wird in der Generation, die jetzt aufwächst. Und zwar die aufwächst mit dieser Art von Kommunikation. Nicht unsere Generation, sondern die nachkommende.
Okay. Wissen Sie da was? Ich hab davon gesprochen, denn ich war da auf einem Kongress und da war so ungefähr der Sukkus, tun Sie mir jetzt nicht festnageln auf jeden Beistrich, aber das ist so eine Phase auch, wo dann Internetkommunikation sehr wichtig wird, wo auch gespielt wird. Das verliert sie zum Teil wieder. Es geht so weit, dass manche in eine Spielsucht hineinkippen, am Nachmittag mit diesem komischen Warcraft oder was immer das ist. Andererseits werden wirklich Gruppen gebildet, die zum Beispiel auch bei den Schularbeiten, bei den Hausaufgaben sich gegenseitig befruchten und helfen. Also es ist wieder so wie überall. Die guten, angenehmen Dinge und dort die missbräuchliche Verwendung. Und jede Generation muss jetzt durch diese Dinge durch, muss lernen, mit diesen elektronischen Dingen umzugehen. Ich bin es eher noch nicht neidig. Es ist eine schwierige Sache auf jeden Fall, sich da in diesem Dschungel der Techniken auch zurechtzufinden. Und die Gefahr besteht natürlich, dass hier Monopolanbieter es manchen ganz leicht machen, jetzt hier Apple, oder? So, gibt es noch Fragen? Ich möchte dann schön langsam zum Schluss kommen. Bitte.
Ich würde ein Statement vielleicht als eher ökonomisch angehauchte Person, denken wir von der Statistik her, wer sollte von mir jetzt mit meinen Daten wirklich was anfangen? Da kommt da fast ein wenig ein Verfolgungswahn schon ein Sinn, der was bei vielen Leuten herrscht, weil die paar Sachen, was ich auf Facebook, ob da jetzt ein Foto ist, wo ich gestern mal betrunken war oder nicht, ich glaube nicht, dass das an Herrn Zuckerberg irgendwie berührt. Und dann vielleicht nur das Thema zu dem, dass man mit dieser Sachen sich auch weiterbilden kann, dass Google irgendwelche Sachen unterdrücken kann, aber dasselbe passiert auch mit irgendwelchen Printmedien. Ich habe lange Zeit in Moskau gewohnt, auch in Amerika, mal da als Beispiel, wie das mit einem Gesundheitssystem in Amerika war. Die europäischen Medien haben das vom European Point of View gebracht. Auf Facebook habe ich dann mal die Amerikaner gefragt, wie sehen die das? Daraus ist eine lebhafte Diskussion zwischen Leuten aus der Naschi-Jugend in Moskau und Investmentbankern aus Amerika geworden. Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, die es die auch bilden kann, wenn man es richtig einsetzt. Und mit diesen Daten, die was ich gerade jetzt wirklich was sicher haben möchte, dann werde ich es nicht auf Facebook unter meinen Status machen. Aber zu den anderen Sachen, ich stehe dazu, dass ich am Wochenende mal betrunken war. Sollen die Leute wissen, habe ich kein Problem mit. Und mit dem kann ich auch nicht so viel anfangen.
Okay, danke sehr. Sie haben aus den Reaktionen gehört, dass da wahrscheinlich der zukünftige Chef oder einen anderen Zugang hat. Und ich habe heute gelesen, ob stimmt, weiß ich nicht, in Finnland gibt es ein Gesetz oder soll es ein Gesetz geben, dass Firmen es verbietet, Bewerber über Facebook auszuspähen. Mal sehen, was draus wird. Ich bitte jetzt noch ganz kurz um einen Schlusssatz. Maximal zwei der Referenten, dann möchte ich Schluss machen. Wer mag anfangen? Okay, ganz kurz bitte.
Ja, vielleicht der Sukkus, den ich gerne immer mitgeben mag als Anregung, ist, dass ich der Meinung bin, dass es wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe ist, mehr Medienkompetenz zu fördern. Es mangelt an Wissen über Technologie, es mangelt an Wissen darüber, wie wir uns eigentlich selbst verhalten und ein Aspekt, den wir heute nicht besprochen haben, es mangelt an unglaublichem Wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Okay, danke schön.
Und vielleicht ergänzend dann noch dazu, nachdem wirklich ein großer gesellschaftlicher Auftrag eigentlich hinter dem Umgang mit Medien liegt, sollte man sich dessen auch bewusst sein, beziehungsweise sollte man das auch nie vergessen, dass wenn man im Internet kommuniziert, wenn man etwas auf Online-Plattformen öffentlich zugänglich macht, sollte man nie vergessen, dass diese Informationen nicht nur auf einen Kulturraum beschränkt sind, sondern wirklich über die ganze Welt reichen. Von China bis in die USA, bis Iran, bis Nordkorea, Südkorea. Wenn man in Österreich etwas postet, könnte es oder ist es auch in diesen Ländern abrufbar und man ist wirklich weltweit damit präsent.
Danke sehr. In diesem Sinne, achten Sie bei Ihren nächsten Partyfotos darauf, dass Sie mit Stäbchen essen.
Zum Beispiel.
Lassen Sie mir noch kurz, eine Minute bitte ich noch um Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf noch ankündigen, die nächsten Veranstaltungen, nämlich in einer Woche am 14. Juni geht es um Gendermedizin. Brauchen Männer und Frauen die gleiche Medizin? Nein, brauchen sie nicht. Zu Gast ist bei Elfi Schulz Alexandra Kautzki-Villa, die erste Gendermedizinerin Österreichs. Eine Woche drauf am 21. Juni, auch wieder um 19.30 Uhr natürlich, geht es um die Frage, was ist ein Fahrstuhl über einen beweglichen Ort der Moderne? Eine sehr spannende Diskussion, wie ich meine, zu Gast bei Ferre Oellinger ist Andreas Bernard. Ich darf noch kurz auf den Freundeskreis hinweisen. Sie finden ihn auf der Homepage www.kepler-salon.at. Das ist ein Unterstützungskreis für den Kepler-Salon. Schauen Sie sich das an und unterstützen Sie uns, wenn Sie möchten. Damit darf ich mich verabschieden bei Ihnen, die Sie heute wieder wunderbar mit uns diskutiert haben. Ich darf mich verabschieden bei unseren Gästen, bei Frau Rima Aschur und bei Herrn Krieger. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und das war's für heute Abend. Danke sehr und einen schönen Abend noch.